das Thema Sündenfall, die größte Katastrophe der Menschheit. Ich versuche immer mit diesen Überschriften das zusammenzufassen, die ganze Lektion. Das heißt, die größte Katastrophe der Menschheit, Sündenfall. Adam und Eva haben gesündigt und das war das Schlimmste, was uns passieren könnte. Okay, lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 3, 23. Naja, dieser Vers habe ich auch früher in meiner Jugend oft so gehört und auch in ein paar Traktate, wo es draufsteht, wie man jetzt das Evangelium Leuten nahebringt, ist dieser Vers sehr oft benutzt, wurde dieser Vers dann zitiert. Und dieser erste Teil, denn alle haben gesündigt, ne, ist wichtig, alle haben gesündigt. Und damit kann man Leute ansprechen und sagen, ja, alle Menschen sind Sünder. Aber in letzter Zeit hat mich auch beeindruckt, hier diesen zweiten Teil dieses Satzes, und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, das zeigt, Gott hatte ein Ziel mit uns, mit der Menschheit, dass die Menschheit seine Herrlichkeit erfahren. Aber durch die Sünde ist das nicht passiert oder konnte das nicht passieren. Und wenn wir jetzt gegen der Sünde was unternehmen, dann kann es vielleicht wieder gut gemacht werden. Ich sage vielleicht, ne, wenn die Menschen sich bekehren. Und da wir uns bekehrt haben, können wir, dann steht uns zur Verfügung diese Chance, die Herrlichkeit Gottes zu erfahren. Ja, diese Lektion über Sünde ist ein bisschen quasi negativ sozusagen, weil Sünde ist ein Wort, das man sehr selten hört im weltlichen Umfeld und meistens ist es ganz falsch belegt. Darum ist wichtig, dass wir auch studieren, was bedeutet dieses Wort in der Bibel? Ja, weil auch wenn wir jetzt das Wort Sünde benutzen, kommt es nicht immer richtig an, weil die Menschen vielleicht ein anderes Bild haben von was Sünde ist. Obwohl in Römer auch steht, dass der Mensch, auch der ungläubige Mensch, eine Ahnung hat von dem Wille Gottes, von den Gesetzen Gottes, durch die Natur, durch das Gewissen. Und so sollten wir davon ausgehen, dass die Menschen auch eine Ahnung haben, eine grobe Ahnung haben, was Sünde ist. Zum Beispiel der Prophet Jona ist nach Ninive, die Geschichte kennen wir, und hat gepredigt. Und die Leute haben sich bekehrt. Aber wieso haben sie sich bekehrt, wenn sie gar nicht die Bibel kannten, gar nicht das Alte Testament kannten, gar nicht die Gesetze, die Gebote, die 10 Gebote kannten? Ja, natürlich, weil sie jetzt eine Ahnung hatten über ihr Gewissen, dass sie falsch lagen, dass sie Böses getan hatten. Darum können wir auch das Wort Sünde benutzen. Da sollten wir auch ein bisschen schauen, wie die Leute reagieren. Falls nötig, können wir das ein bisschen erklären. Ich sage manchmal zum Beispiel, unsere Rebellion gegen Gott oder die Trennung von Gott oder so. Ich versuche, andere Synonyme zu benutzen, wenn ich das Thema bespreche. Wenn die Predigt dieses Thema nicht angeht, kann sie noch so viel Segen versprechen, behandelt aber nicht die Wurzel, den Ursprung der Probleme der Menschheit. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Aber warum frohe Botschaft? Brauchen wir eine frohe Botschaft? Warum? Ja, weil wir vorher eine schlechte Nachricht hatten. Und die schlechte Nachricht ist, alle sind Sünder. Und auf diese schlechte Nachricht kommt die gute Nachricht, das Evangelium, und sagt, aber es gibt eine Lösung für dieses Problem. Darum ist das Evangelium die frohe Botschaft. Ohne dieses Problem hätte keinen Sinn. Das heißt, ohne Sünde bräuchte Jesus auch nicht zu sterben. Wenn es keine Sünde gäbe, bräuchte Jesus auch nicht zu sterben auf das Kreuz, logischerweise. Das heißt, dass die Sünde ist die Wurzel, ne, der ganzen Probleme der Menschheit. Und wenn dieses Problem nicht wirklich gelöst wird, dann können die Menschen keinen lebendigen Glauben haben. Wir können auch in den Gemeinden, es gibt Gemeinden, die das Thema Sünde ein bisschen meiden, weil es so, sagen wir mal, aneckend klingt oder verurteilend klingt. Und dann gibt es Prediger, die versuchen das zu meiden und nur über Segen zu sprechen, über Heilung oder über Errettung. Aber das ist Unsinn, wenn wir über Errettung sprechen, aber die Menschen nicht das Bewusstsein haben, dass sie verloren sind, dass sie in Sünde sind. Das heißt, zuerst muss jemand merken, dass er verloren ist, dass er ein Sünder ist, damit er denkt, wie kann ich gerettet werden? Das hängt immer zusammen. Es ist völlig Unsinn, wenn wir nur über Rettung, Erlösung sprechen, aber nicht über, ja, woher sollen wir dann errettet werden, erlöst. Weil erlösen heißt losbinden. Aber wo sind die Menschen dann gebunden, dass sie losgebunden werden müssen? Ja, an die Sünde. Darum, Sünde ist das Problem. Ja, es gibt dann Menschen, wenn sie hören, ja, du bist ein Sünder, dann antworten sie, ja, aber ich bin doch ein guter Mensch. Ja, was sollen wir sagen auf so einen Satz? Adam und Eva haben sich Feigenblätter gebunden, um ihre Nacktheit zu decken. Und so ähnlich sind solche Sätze, ich bin doch ein guter Mensch. Das ist ein Feigenblatt, das nicht wirklich das Problem löst. Weil nur Vergebung löst das Problem der Sünde und nicht Selbstrechtfertigung. Selbstrechtfertigung löst das Problem nicht, weil alle Menschen, werden wir gleich sehen, alle Menschen sind Sünder und sind getrennt von Gott. Ob sie als auch gute Menschen sind, auch gute Menschen sind Sünder. Auch gute Menschen sind getrennt von Gott. Wie gut müsste ein Mensch sein, damit er die ewige Errettung verdient? Ne? Unendlich gut müsste ein Mensch sein, aber keiner ist unendlich gut. Jeder ist nur begrenzt gut. Und das reicht nicht, damit wir im Himmel kommen. Und darum nur durch Vergebung können wir der Sünde, der Schuld der Sünde loswerden. Damit wir das Problem, das Wort, das Begriff Sünde besser verstehen, teile ich es immer in zwei verschiedene Begriffe, Sünde und Sünden. Das heißt Sünde im Singular und Sünden im Plural. Sünde im Singular zuerst. Lass uns mal nachdenken über das Wort Sünde. Das heißt die Sünde. Sünde als eine einzelne Sache. Das ist auch, das wird auch Gesetzlosigkeit oder Auflehnung oder Rebellion genannt. Das ist der Zustand, in dem sich jeder durch die Erbsünde befindet. Das bedeutet einfach Trennung zwischen Mensch und Gott, deren Ursache die Rebellion von Adam und Eva im Garten Eden war. Diese Trennung von Gott ist wichtig, dass wir das verstehen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Das heißt, jedes Kind, im Moment, wo es im Mutterleib entsteht, ist es schon ein Sünder. Ne? Klingt jetzt ganz böse, klingt es verurteilend so, ne? Ist es aber nicht. Es beschreibt einfach einen Zustand. Dieser Zustand heißt getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Das ist hier nicht abwertend, wenn ich sage, jemand ist ein Sünder, ein Kind, ein Baby ist ein Sünder. Es ist nicht abwertend, es beschreibt einfach die Tatsache, dass dieses Kind nicht vereint ist mit Gott. Adam und Eva, als sie geschaffen wurde von Gott, waren sie mit Gott vereint. Aber diese Vereinung wurde gebrochen. Und die Kinder von Adam und Eva sind zur Welt gekommen in einen anderen Zustand, wo diese Beziehung jetzt zuerst mal nicht da ist. Wenn Menschen zur Welt kommen, dann ist die Beziehung zu Gott zuerst mal nicht da. Früher war das anders bei Adam und Eva. Aber jetzt ist es so, diese Beziehung ist zuerst mal nicht da. Und das bedeutet zu sagen, dass die Menschen Sünder sind. Das heißt, die haben die Sünde im Singular. Sünde als dieser Zustand. Sünde als ein Zustand. Wie kann ich das jetzt anders ausdrücken? Dieser Zustand der Gottlosigkeit. Jeder kommt zur Welt als ein Egoist, als einer, der unbewusst denkt oder bewusst oder unbewusst denkt, ich bin das Zentrum des Universums. Jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber im Grunde jeder kommt zur Welt und denkt so, ich bin die wichtigste Person, die es gibt. Ich habe einen Thron in mein Herzen und ich setze auf diesen Thron. Darum sagen wir, wir sind Sünder. Die Menschen sind in diesem Zustand der Sünde, weil es ist dieser Egoismus oder dass man die Herrschaft an sich selbst zieht. Es gibt viele Kinder, die Gott fürchten, die Gott respektieren. Aber es heißt noch nicht, dass sie von Neuem geboren wurden. Es gibt auch Kinder, die jetzt in einem jungen Alter, vielleicht 6, 7 Jahre, zum Beispiel wiedergeborene Christen geworden sind. Kann passieren, weil dafür braucht man das Evangelium verstehen. Und wenn ein 6-jähriges Kind das versteht, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, ich gebe mein Leben Jesus, dann kann auch ein 6-jähriges Kind sich bekehren, sich wirklich bekehren und dann nicht mehr ein Sünder sein. Aber jetzt ein Kind, was nur vielleicht 3 Jahre alt ist und nicht in der Lage ist, solche Sachen zu verstehen, du bist ein Sünder, du musst dich bekehren und so, es kann Gott fürchten. Das ist ganz wichtig, es kann Gott respektieren, aber es ist noch nicht von Neuem geboren. Und darum ist dieses Kind auch gerettet. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, weil von denen ist das Reich Gottes. Das heißt, weil sie noch nicht verstehen, die können das noch nicht verstehen. Und darum sind sie automatisch gerettet. Halleluja. Aber der Punkt ist, jeder Mensch ist von Geburt oder vom Mutterleib an getrennt von Gott. Darum sagen wir, er ist in dem Zustand der Sünde. Und jetzt zweiter Punkt, Sünden im Plural. Plural, die Sünden. Ich trenne das. Ich trenne diese zwei Begriffe, dass wir ein bisschen besser verstehen, warum sagt man, jeder Mensch ist ein Sünder. Sünden im Plural sind die bösen Taten, die Übertretungen der Gebote Gottes. Diese Taten entsprechen dem Willen des Teufels. Auch wenn diese Tatsache oft gar nicht bewusst ist. Das sind die Sünden im Plural. Das heißt, wenn Menschen jetzt stehlen oder lügen oder töten oder etc. Diese böse Taten tun, Handlungen machen, die gegen den Willen Gottes verstößen. Das sind die Sünden im Plural. Das sind die Werke der Sünde, die Werke des Fleisches, die Handlungen. Darum, die Sünde im Singular war der Zustand. Der Zustand. Und Sünden im Plural sind die Handlungen, die Folgen sind von diesem Zustand. Die Werke des Fleisches werden so genannt, weil sie nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind. Römer 14, 23 könnt ihr zu Hause lesen. Hier gibt es ganz viele Bibelverse, die ich nenne. Wäre interessant, wenn ihr die dann aufschlägt und wenn ihr so eine Referenz findet, zum Beispiel Galater 5, 19 FF, bedeutet es Galater 5, 19 und folgende, das heißt bis 21. Ne? Nur, dass ihr wisst, was es diese FF auch an sich hat. Ja? Die Werke des Fleisches. Werke des Fleisches, das sind die Handlungen, die Taten. Durch die anhand dieser Taten werden auch die Menschen gerichtet werden. Niemand wird gerichtet, ohne dass er dann auch Böses getan hat. Obwohl die Menschen jetzt Sünder sind, von Geburt an, aber nur durch die bösen Taten werden die Menschen auch verurteilt. Gott richtet nicht die Menschen wegen Sachen, die sie nicht getan haben. Ja. Ist ein Prinzip, ein biblisches Prinzip. Welche Verhaltensweisen sind Sünde? Ja, hier wird es interessant. Ne? Als ich so 16, 17 Jahre alt war, wollte ich so eine Art Liste erstellen. Was ist Sünde? Ich hatte schon gemerkt, ja, es gibt die 10 Gebote, nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehlen, aber habe schon gemerkt, es gab auch andere Sachen, die Gott nicht gefallen haben. Und dann habe ich versucht, so eine Liste zu machen, alles, was Sünde war. Dann habe ich Leute schikaniert, indem ich denen hinterhergelaufen bin und gesagt, du Bruder, sag mir, in deiner Meinung ist dies und das Sünde und so. Und wenn er gesagt hat, ja, dann habe ich gesagt, wie begründest du das biblisch, ne? Und wenn er gesagt hat, nein, dann habe ich auch gesagt, und wie begründest du das biblisch und so. Das habe ich versucht zu machen, so eine kleine oder große Sündenliste. Ne? Und viele möchten das. Die Pharisäer, die möchten das. Die würden sich total freuen, wenn es sowas gäbe, so eine Sündensliste. Ja, hier steht es auf dem Blatt Papier, 522 Sachen, die Sünde sind. Alles andere darfst du 1000 Mal am Tag machen. Die Pharisäer würden sich riesig freuen, aber das ist so nicht. Der gesetzliche Mensch möchte eine Liste der Sünden, aber solche Liste, eine vollständige Liste gibt es in der Bibel nicht und es kann sie auch nicht geben. Warum nicht? Ja, weil die Situationen in unserem Leben sind so vielfältig. Weil Gott hat einen Plan für unser Leben, der hat Werke vorbereitet für uns. Und diese Werke sind unterschiedlich. Das heißt, dass der Plan, die Leitung Gottes für unser Leben, wie jetzt in meinem Fall, mit Jüngerschaft arbeiten oder von meiner Frau Seelsorge machen. Und wenn wir das nicht machen, dann sündigen wir. Das heißt, wenn wir diesen Plan Gottes nicht erfüllen, wenn wir sagen, ich erkenne, dass Gott einen Plan für mich hat, aber mir ist es egal, ich will Geld verdienen, ne? Oder so. Das wäre dann eine Sünde. Aber da dieser Plan Gottes unterschiedlich ist von Person zu Person, dann ist auch bestimmte Sachen anders im Leben einer Person zu anderer Person. Ich sündige, wenn ich keine Jüngerschaft mache. Meine Frau sündigt, wenn sie keine Seelsorge macht. Versteht ihr? Das heißt, es gibt Sachen, die vom einen zum anderen anders sind. Obwohl jetzt hier der Grundriss ähnlich ist. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und so. Das bleibt bei allen gleich. Aber irgendwann geht es zu einem Punkt, wo es dann anders ist von Person zu Person. Und Paulus drückt das so aus, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Das heißt, Sünde heißt, Gott nicht zu folgen, den Heiligen Geist nicht zu folgen, den Heiligen Geist nicht gehorchen. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Den Heiligen Geist nicht gehorchen. Darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum müssen wir uns wie immer wieder selber nachfragen. Habe ich den Heiligen Geist? Höre ich den Heiligen Geist? Bin ich offen für seine Führung etc.? Ne? Weil wenn wir uns schließen für seine Führung, dann sündigen wir beständig. Die Menschen ohne Jesus, alles was sie machen, ist Sünde. Sogar das Gute, was sie machen. Warum? Weil sie nicht Gott gefragt haben, was soll ich tun? Und dann haben sie selber entschieden, das dies und das zu machen, was Gott denen nicht gesagt hat. Das heißt, die gehorchen nicht Gott. Die tun gute Sachen, was auch nicht schlimm ist. Ich sage mal so, ist gut, dass ungläubige Menschen gute Sachen tun. Ist es gut, weil dann werden sie, ihre Verurteilung wird weniger schlimm ausfallen. Ist gut für sie, wenn sie gute Sachen tun. Aber es ist noch nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes kann nur ein Mensch tun, der das neue Leben hat, der von Neuem geboren ist, weil er dann den Heiligen Geist hat und den Heiligen Geist auch folgen kann in jede so kleine Entscheidung, jeden so kleinen Schritt im Leben. Und darum geht es, dass man Gott kontinuierlich gehorcht und nicht nur in diesen großen Angelegenheiten wie Töten, Ehebrechen und Stehlen und so. Ja? Um Gott gefällig zu werden, ist der erste Schritt, ihn kennenzulernen. Ne? Nur wer Gott kennt, nur wer Gott in sein Herzen hat, kann auch Gott gefällig leben. Das heißt, tun, was er wirklich möchte. Gut, jetzt ein Themawechsel. Sünde ist schrecklich und zerstörerisch. Ich habe viele Bibeltexte gefunden, die uns erklären, dass die Sünde das Schlimmste, das heißt ganz schlimm ist. Und hier in 8, lassen wir sehen, 3, 6, 8 Punkte, das zusammengefasst. Natürlich gibt es noch viele andere Sachen. Sünde betrübt Gott. Sünde behindert Gottes Absicht, sein Reich des Lichts zu errichten. Sünde unterstützt das Reich des Todes. Wegen der Sünde musste Jesus ans Kreuz sein kostbares Blut vergießen. Sünde schadet, Sünde beschmutzt, Sünde verfinstert den Verstand, Sünde versklavt. Ja, ganz zusammengefasst, Sünde ist hässlich, schrecklich, Sünde macht uns kaputt, Sünde zerstört unser Leben, Sünde. Ja, es gibt Leute, die versuchen, mit der Sünde zu spielen. Ja, die versuchen, wie die Pharisäer, früher zur Zeit Jesu, aber es gibt auch Leute heute, die sowas ähnlich machen, die versuchen, sagen wir so quasi, Auswege für die Sünde finden. Die sagen, welches Beispiel könnte ich jetzt nennen? Oder ja, die fangen an mit solchen Fragen, ja, ich soll nicht die Frau meines Nächsten begehren oder so, aber wenn ich nur einmal auf sie gucke oder so, ist das auch eine Sünde. Das heißt, sie versuchen so quasi kleine Regeln zu machen, die denen dann erlauben, das Böse zu tun. Und dann sagen sie, nee, aber ich habe diese Regel und die erlaubt mir, das zu machen. Die denken, Gott ist interessiert an Regeln. Und Jesus hat gezeigt, Gott interessiert sich an unser Herz, ob unser Herz rein ist, ob unser Herz es hasst, begehren oder töten und so weiter. Ob unser Herz es hasst, darum hat auch Jesus gesagt, wenn ein Mann in sein Herz eine Frau begehrt, etc., dann hat er Ehebruch gemacht. Jesus wollte damit zeigen, es liegt im Herz. Und Jesus hat auch gesagt, ne, aus dem Herz kommen die ganzen bösen Handlungen und Gedanken und so weiter. Das Herz muss rein sein. Ja, ganz wichtige Frage. Ganz wichtige Frage. Und wir haben eine Lektion im Heft Nummer 2. Im Heft Nummer 2 ist eine Lektion. Ich suche es mal hier, nur dass ich dir direkt sage, welche diese Lektion ist. Die handelt genau über dieses Thema. Und das ist hier die Lektion Nummer 7. Richtige Entscheidungen nach dem Willen Gottes. Ja, da werde ich auch dieses Thema besprechen. Wie können wir dann den Willen Gottes unterscheiden? Ist einfach wichtig, dass du diese Frage stellst, immer wieder, und einfach ehrlich zu Gott bist und sagst, Gott, war dieser Gedanke jetzt von dir oder nicht, oder war von meinem Fleisch, oder war jetzt vom Feind und so, und bitte dann um Bestätigung, bitte um Bestätigung. Das habe ich immer getan und der Herr hat mir auch immer Bestätigung gegeben. Und im Laufe der Zeit entwickelt man auch so ein bestimmtes Gefühl. Zum Beispiel, es gibt manche Gedanken, die kommen und mich belasten in meiner Seele, wo ich spüre einen seelischen Stress, wo ich quasi unter Druck gesetzt werde durch diese Gedanken. Und dann habe ich das so für mich, dass Gott mir Frieden schenkt. Und der Teufel, der will uns den Frieden rauben. Gedanken, die mir den Frieden rauben, kommen nicht von Gott, sage ich mal so, grob gesagt. Ne? Natürlich ist unser Leben als Christen nicht nur Frieden, aber ich meine die Gedanken, wenn so der Gedanken kommt, tue das, tue jenes. Und wenn hinter dieser Gedanken so ein Unfrieden ist, so ein Drang oder so ein Druck, dann merke ich, das ist wahrscheinlich nicht von Gott. Weil die Gedanken, die von Gott kommen, die sind so gewiss. Dann weiß ich, oh, ich soll dies und das tun. Und wenn ich dann noch ungewiss bin, dann bete ich. Und lese die Bibel und dann kommt auch die Antwort. Und dann weiß ich, das ist von Gott. Ja. Und da gibt's in dieser Lektion gibt es einige Tipps, Ideen, wie du das unterscheiden kannst, der Wille Gottes und wie du den rausfindest. Ne? Gut, wir haben gesehen, wie schlimm die Sünde ist. Darum ist wichtig, dass wir dann auch wissen, was Sünde ist und nicht. Ne? Will ich euch ganz klar erklären. Sünde heute. Ja, hier auf der anderen Seite seht ihr diese Zeichnung. Ne? Sünde, Übertretungen, Last, Verfehlungen. Ne? Ihr habt doch diese Zeichnung. Ne? Und unten steht Heiligung mit so kleinen Pfeilen nach rechts. Das heißt, wenn man zu Jesus kommt, dann fängt die Heiligung an. Und Sünde habe ich links so als einen schwarzen Viereck gezeichnet. Sünde. Sünde ist böse. Das heißt, die Zeit, wo wir nicht mit Gott waren, alles, was wir getan haben, ist mehr oder weniger Sünde. Das heißt, weil wir nicht Gott gefragt haben, ob er es, ne, etc., habe ich schon erklärt. Aber dann fängt die Heiligung an. Und Heiligung ist zuerst grau, mittelgrau, weil es dann nach rechts geht, immer in Richtung weiß. Diese Zeichnung will einfach zeigen, es gibt viele Sachen, die nicht Sünde sind. Was meine ich mit Sünde? Sünde steht in einigen Texten, wie jetzt Epheser 4,19, wo steht, die Werke des Fleisches, hatten wir vorher gesehen, Werke des Fleisches, Galater 5, 19 und folgende, da steht, diese Sachen, die sind Sünde, Ehebruch, Mord und so weiter. Wer diese Sachen tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Und so ein Bibelvers gibt es auch in 1. Korinther, denke ich, so einen ähnlichen, wer Ehebruch, Mord und solche Sachen tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Das ist Sünde, ganz klar. Aber es gibt andere Sachen, wie hier zum Beispiel Hebräer 12, 1b. Schwester Belkis, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Hebräer 1, 12, 10.
Genau.
Ich muss da mal zurückgucken. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt, lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Hebräer 12, 1b.
Hier will ich betonen, er sagt, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde. Also die Sünde ist logisch. Wenn wir uns bekehren, sollen wir die Sünde ablegen. Aber hier sagt er redet für glaubende Christen, lasst uns jede Last ablegen. Das heißt, es gibt Sachen, die nicht Sünde sind, aber unser Leben trotzdem belasten. Sachen, die uns nicht in die Hölle werfen, aber trotzdem unser geistliches Leben hindern, die nicht erbaulich sind. Wie zum Beispiel Epheser 2,1 Übertretungen oder Verfehlungen nennt. Ja, was können diese Übertretungen oder Verfehlungen oder Last sein? Hier gibt es unzählige Beispiele, Hobbys. Nicht jedes Hobby hindert unser geistliches Leben, aber ich sage, es gibt schon Hobbys, die das geistliche Leben von Menschen hindern, wenn die das so ein quasi die ganze freie Zeit raubt, zum Beispiel, weil man dann nicht mehr für das Reich Gottes zur Verfügung steht oder weil man dann das ganze Geld dafür ausgibt oder weil man dann, wenn man jetzt in einem Verein ist, wo die Leute sich betrinken oder so, viele Beispiele, Gewohnheiten, Freundschaften, bestimmte Freunde, die ziehen uns dann in der falschen Richtung, wenn wir uns beeinflussen lassen. Wir sollen Freunde haben, die nicht gläubig sind. Ist sogar gut. Aber vielleicht der ein oder andere sollten wir wirklich uns verabschieden, wenn es uns dann negativ beeinflusst im Glauben. Gewohnheiten. Was könnten hier schlechte Gewohnheiten sein? Ne? Alles Mögliche, was uns hindert, was uns das geistliche Leben schwerer macht, was uns nicht befreit, was uns hindert, dass wir geistlich und zu unserem Höhepunkt kommen, zu unserem geistlichen Maximalfähigkeit, Höchstform. Ne? Ja. Hier habe ich zwei Überschriften, alte Sünden und neue Sünden. Ja, die Sünde verändert sich nicht. Seit jeher sind grobe Sünden bekannt. Die berühmtesten unter ihnen sind Totschlag, Ehebruch, sind moralische Sünden. Habe ich hier ein bisschen klassifiziert, ein bisschen organisiert. Was ist dann Ehebruch? Intime Beziehung zwischen nicht untereinander verheirateten Personen, wenn mindestens eine verheiratet ist. Ein ganz langer Begriff, um das zu erklären, weil die Bibel immer in jedem Bibelvers, wo Ehebruch verurteilt wird, wird auch Unzucht verurteilt. Dann müssen wir uns fragen, ja, was ist dann der Unterschied zwischen Ehebruch und Unzucht? Unzucht sind intime Beziehungen zwischen unverheirateten Personen. Das heißt, Ehebruch war, wenn mindestens eine Person verheiratet ist oder zwei Personen, die nicht untereinander verheiratet sind. Das ist Ehebruch. Das ist wichtig, dass man diese Begriffe versteht, weil die Menschen bringen hier vieles durcheinander. Die denken, dass Unzucht ist Prostitution, das heißt, wenn jetzt ein Mann eine Frau bezahlt, um Sex mit ihm zu haben, das ist auch Unzucht. Aber Unzucht ist einfach zwischen unverheirateten Personen, ist auch Unzucht. Okay, Diebstahl, Betrug und so weiter. Götzendienst, was ist Götzendienst? Sich vor Bilder und anderen Götter knien oder sie verehren, außer den lebendigen Gott. Hier ganz zusammengefasst, aber wir werden auch eine Lektion haben. Lass mal sehen, ob in diesem Heft. Ich denke auch im nächsten Heft, ja, Heft Nummer 2. Heft Nummer 4. Heft Nummer 4 über Götzendienst. Lektion Nummer 11 vom Heft Nummer 4 über Götzendienst. Okay. Seelische Sünden, Begehren, Habsucht, Rufmord, Erniedrigung und so weiter. Alle diese Sünden, die gab es schon vor 2000 Jahre, 3000 Jahre. Neue Sünde. Sünde verändert sich nicht, bekommt aber neue Ausdrucksformen. Da es keine Sündenliste gibt, nenne ich ein paar Beispiele. Beispiele, das heißt, wie der Teufel immer wieder neue Wege erfindet, um Menschen in diesen alten Sünden einen neuen Ausdruck zu geben. Pornografie. Weil früher gab es den Druckverfahren nicht und darum gab es auch die Pornografie nicht, weil Pornografie heißt, das so irgendwo zu drucken. Cyberkriminalität, zum Beispiel, dass andere beklauen übers Internet. Zeitverschwendung und weltliche Einflüsse durch Fernsehen, Internet, soziale Netzwerke. Dass Leute dann jetzt stundenlang auf Facebook da bleiben und diese Zeit nutzen könnten für das Reich Gottes. Ne? Das Zeitverschwenden ist auch eine Art Sünde, weil es steht, er kauft die Zeit oder so. Ne? Er löst die Zeit. Ne? Das sind alles Beispiele, wie Sünde sich immer verändert. Und darum diskutieren immer wieder Leute, ja, ist Facebook Sünde oder nicht? Und dann kommt das nächste, WhatsApp. Ist WhatsApp Sünde oder nicht? Und dann diskutieren, diskutieren. Nein, wir sollen selber wachsen und selber merken, was unser geistiges Leben belastet oder nicht oder erbaut. Wir müssen selber rausfinden. Nicht immer, dass jemand kommt und so eine Liste macht und das und WhatsApp ist Sünde. Und wenn WhatsApp Sünde ist, dann was ist es mit diesen anderen Messenger, ne? Und so weiter, sind die dann Sünde oder nicht, etc. Ich mache das ein bisschen lächerlich, dass ihr merkt, das mit diesen Sündenlisten, das klappt nie. Das ist Gesetzlichkeit und das klappt nicht. Ja, weil das uns entfernt von der Führung des Heiligen Geistes. Folgen der Sünde. Ja, die größte Folge von der Sünde ist, Sünde entfernt von Gott. Das ist der Punkt. Wenn wir sündigen, wenn wir Sachen tun, die Gott nicht gefallen, die Gott missfallen, dann wird unsere Beziehung zu Gott gestört. Das ist auch das Problem mit allen Menschen, wenn sie zur Welt kommen. Die Beziehung ist gestört, wurde gestört von Adam und Eva. Und wenn man das nicht korrigiert, wenn man nicht sagt, okay, dieses Problem muss gelöst werden durch Buße, durch Reue, durch Vergebung, durch das Blut Jesu, dann bleibt es weiter. Christen, die sich nicht bewusst den Weg der Heiligen folgen, werden nach und nach vom Glauben abfallen. Es ist wichtig, dass wir uns das vornehmen, diesen Weg der Heiligung. Das heißt, diesen Weg, wo wir jeden Tag offen sind für die Führung des Geistes, der uns zeigt, was falsch ist, was wir getan haben, das unser geistliches Leben gestört hat, etc., dass wir offen sind. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns manchmal der Heilige Geist durch bestimmte Texte zeigen, dass bestimmte Handlungen, Gewohnheiten, Hobbys etc. in unser Leben ihm nicht gefallen. Und dann müssen wir auch ändern, unser Leben immer ändern. Und das heißt Heiligung oder Heiligungsprozess, diese Änderung, diese kontinuierliche Änderung, dass wir uns Gott anpassen, dass wir immer ähnlicher werden zu Jesus Christus. Hier habe ich eine kleine Tabelle gemacht, die lese ich mal ganz schnell. Folgen von Sünde, Gesetzlosigkeit, Bosheit, die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen, fehlender Friede, Hoffnungslosigkeit, geistliche Blindheit, Gott nicht gefallen, Trennung von Gott, geistlicher Tod, Gewicht, ewige Strafe und Qual. Und auf der anderen Seite, Folge der Bekehrung. Ja, da jetzt die Bekehrung heißt, die Sünde hinter sich zu lassen, die Sünde bereuen und den Weg der Heiligung antreten, dann für jeder Punkt auf der linken Seite ist ein Punkt auf der rechten Seite. Folgen der Bekehrung. Eifer für gute Werke, Güte, die Herrlichkeit Gottes erfahren, Frieden mit Gott, Hoffnung, geistliches Sehvermögen, Gott gefallen, Versöhnung, geistliches Leben, Lohn, ewige Freude. Hier sehen wir, wie Sünde und Bekehrung gegensätzlich sind. Und darum kann auch keiner sagen, ich bin bekehrt, aber ich tue dies und das, was Sünde ist. Also, das geht nicht. Wenn man bekehrt ist, dann ist unser Leben auch anders, deutlich anders. Wenn du diese Lektion Nummer 7 vom nächsten Quartal mal durchhörst oder liest, dann wirst du sehen, dass der erste Punkt, das erste Kriterium, was uns hilft, ist der Friede Gottes, der Friede in unserem Herz. Der Friede Gottes soll unser Richter sein. Wenn du Friede hast auf das, was du tust, dann ist es schon ein gutes Zeichen. Wenn Gott nicht möchte, dass du irgendwas nicht tust, dann wird er dir auch Unfrieden schenken. Wenn du auch diese Lektion Nummer 7 vom zweiten Quartal hörst, dann wirst du auch sehen, die Grundlage ist natürlich die Beziehung mit Gott. Wenn unsere Beziehung mit Gott gestört ist, dann können wir Frieden haben, so viel wir wollen. Dann heißt es nichts. Aber wenn unsere Beziehung mit Gott aufrichtig ist, wenn unser Leben auf dem Altar ist, im übertragenen Sinn, das heißt, vor den Füßen Gottes ist, dann ist dieses Kriterium gültig. Habe ich Frieden in das, was ich tue? Wenn Gott nicht möchte, dass ich das tue, dann wird er mir diesen Frieden wegnehmen. Er wird mir zeigen, dass da irgendwas nicht stimmt. Okay. Gut. Und die letzte Überschrift ist Sünde, Sünden und Verurteilung. Niemand wird im jüngsten Gericht ohne Grund verurteilt. Die Sünden belasten mit Schuld und führen zur Verurteilung. Jeder ist für seine eigene Sünde verantwortlich. Jeder einzelne Mensch wird nach seinen Werken gerichtet. Schwester Bianca, würdest du hier bitte Matthäus 16, 27 lesen?
Wenn die Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten auf seinem Tun. Matthäus 16, 27. Halleluja.
Ja, Halleluja, ja. Ja, das hier werden gemeint die Ungläubigen, weil wir Christen, die glaubende Christen, werden entrückt. Und bei dieser Entrückung oder nach dieser Entrückung, dann wird der Richterstuhl Christi geschehen. Und das ist dieser Lohn, diese Krönung. Ne? Und später werden die Ungläubigen gerichtet in einem anderen Verfahren. Und das ist vor dem weißen Thron. Und hier steht, dann wird jeden Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Nach seinem Tun. Einmal habe ich das Neue Testament durchgelesen, nur mit dem Auge auf dieses Wort, auf das Wort Tun. Und das hat mein Leben sehr beeindruckt, wo ich gemerkt habe, wie sehr Jesus, wie oft er dieses Wort benutzt hat. Er hat die Menschen gefordert zu tun, zu handeln. Es geht um das, was wir tun. Natürlich geht es auch sehr viel darum, was wir denken. Okay, darum mache ich auch diese Jüngerschaft, damit wir das Richtige tun, müssen wir auch wissen, was wir tun sollen. Aber es gibt Leute, die dann quasi zu anderen Extremen gehen und die meinen, ein Christ zu sein, heißt vieles zu wissen, die Bibel auswendig zu wissen, viele Bücher gelesen haben und so weiter. Nein, darum geht es nicht, Gott wird nicht fragen, wie viele Bücher hast du gelesen, sondern was hast du getan. Ne? Den einzigen Ausweg hat Gott geschaffen, indem er seinen einzigen Sohn geopfert hat, um für uns zu sterben. Jesus bietet jedem seinen stellvertretenden Tod an. Es geht darum, diese Chance zu erkennen und zu ergreifen. Ja, es geht darum. Das ist die Chance, dieses Riesenproblem, diese Riesenkatastrophe zu umgehen. Jesus bietet an, er sagt, ich will deine Sünden vergeben, bereust du sie? Den Menschen, die die Sünden bereuen. Es gibt Leute, die denken, Jesus wird alle Menschen vergeben. Das ist ganz falsch. Jesus wird alle vergeben, die die Sünde erkennen, die seine Vergebung schätzen, die die ihren Sünden bereuen, die zu ihm kommen in Demut und um Vergebung bitten. Diese Leute wird Jesus vergeben. Alle anderen Hochmütigen, Selbstgerechte werden keine Vergebung bekommen. Das hat sich Jesus klar gemacht in dieses Gleichnis von den Zöllner und von den Pharisäern. Der Zöllner hat sie auf der Brust geklopft und gesagt, vergib mir, weil ich ein Sünder bin. Und Gott hat ihn vergeben. Und der Pharisäer hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der da hinten, ne? Der Zöllner etc., dem wurde nicht vergeben. Nur wer sich demütigt, nur wer um Vergebung bittet, dem wird vergeben. Amen.